SRF 1.
Das ist SRF 1 um 17:30 Uhr.
Das Regionaljournal Zentralschweiz. Die Schüler von der Kante Musik in der Stadt Luzern können aufschnaufen. Die Verlegung von Klassen in andere Schulhäuser ist vom Tisch. Die Gerüchte um einen neuen Sportchef beim FC Luzern schiessen ins Kraut. Die Spieler probieren, bei dem ganzen Gestürm ruhig zu bleiben. Vor 300 Jahren ist fast das ganze Dorf Stanz abgebrannt. Mit einem musikalischen Spektakel schaut man morgen zurück auf die Stanzer Brandnacht. Und das Wetter für morgen, es gibt einen sonnigen Tag bei 8 Grad. Am Mikrofon der Christian Öchslin. Eine Warnung bei der Kantonsschule Musik in der Stadt Luzern. Es werden keine Klassen an andere Schulen verschoben. Von dem war die Rede wegen der Sparmassnahmen vom Kanton Luzern. Die Verschiebung ist jetzt nicht nötig, Radka Laubacher berichtet.
Das steht in einem Brief von der Schulleitung von der Kante Musik an die Eltern und Schüler. Der Werner Schüppach, der Leiter Dienststelle Gymnasialbildung vom Kanton Luzern, bestätigt, dass Klassenverschiebungen nicht mehr nötig sind.
Das ist definitiv vom Tisch, jawohl.
Die Kante Musik muss 1 Million Franken pro Jahr einsparen. Das hat der Kantonsrat so entschieden. Jetzt steht fest, ab dem nächsten Schuljahr werden maximal 6 Klassen pro Jahrgang geführt, eine weniger als jetzt. Dafür wird keine Klasse in ein anderes Schulhaus verschoben.
Es ist so, dass wir aufgrund der demografischen Entwicklung davon ausgehen, dass es tendenziell leicht weniger Anmeldungen wird geben, dass wir mit 6 Klassen fahren in der Musik. Und wenn es dann tatsächlich noch vereinzelte Schüler müssten an eine andere Schule im Raum der Agglomeration umteilt werden, dann könnte man das machen. Das wären aber, wie gesagt, vereinzelte Schüler. Und dort würde man selbstverständlich schauen, dass der Schulweg zumutbar ist.
Eine Klasse weniger an der Kante Musik, das bedeutet eine Einsparung von 300'000 Franken. Weitere 100'000 Franken einsparen will man mit der Untervermietung von Schulräumen. Dazu hat der Kanton auch angekündigt, er will mit der Stadt Luzern verhandeln, ob der Mietzins günstiger werden könnte.
Bei den Verhandlungen mit der Stadt Luzern da kann ich keine konkrete Zahl sagen, aber es ist so, dass die Verhandlungen unterwegs sind und dass man dort tatsächlich auch werden, ein vertretbares Ergebnis herführen können.
Sagt der Werner Schüppach, der Leiter Dienststelle Gymnasialbildung vom Kanton Luzern. Damit sei der Sparauftrag von der Kante Musik erfüllt. Das mache die Verschiebung von Schulklassen von Musik in andere Schulhäuser nicht mehr nötig.
Der FC Luzern ist immer noch auf der Suche nach einem Sportchef. Der Ilja Känzig von Sursee hat heute abgesagt. Immer wieder werden die wild Namen umgeboten und auch um den Trainer gibt es Diskussionen. Wie die ganze Unruhe die Spieler vor einem wichtigen Match gegen GC vom Sonntag beeinflusst, Julia Stirnimann hat es nachgefragt.
Gerade heute am Morgen hat man wieder lesen, dass der Match am Sonntag gegen GC der letzte werde vom FCL-Trainer Richard Komonitzki. Der Kommunikationschef René Baumann dementiert.
Er hat einen Vertrag bis Ende Juni, das ist so. Und wir wissen, dass wir noch, glaube ich, 13 Spiele vor uns haben. Also von dem her ist es nicht das letzte Spiel. Wir haben auch nicht kommuniziert, dass das Spiel von der letzten Chance wäre. Das wird einfach von außen reingetragen von den Medien. Und von uns war das eigentlich nie ein Thema gewesen.
Tatsächlich hat es vor jedem Spiel in den letzten paar Wochen Stimmen bei Fans und Medien gegeben, die prophezeit haben, dass es jetzt ein Abschiedsspiel mit dem polnischen Trainer Komonitzki sei. Der lässt das scheinbar kalt.
Ich spiele gerne Abschiedsspiele. Vielleicht bekomme ich Blumen. Ich weiß nicht, ob ich Blumen bekomme. Nein, im Ernst, das interessiert mich nicht. Ja. Das ist ja normal, wenn man als Trainer nicht erfolgreich ist, dann es wird diskutiert. Aber ich fokussiere mich und ich beeinflusse die Sache, die ich beeinflussen kann. Das andere interessiert mich nicht.
Für Gespräche sorgen die Diskussionen um Trainer und Sportchef auch bei den Spielern selber. Klar wird in der Mannschaft diskutiert, sagt der Goalie David Zibung. Aber ein allzu grosses Thema soll es nicht werden.
Es darf nicht. Unser Job ist zu 100% auf dem Platz. Und jeder Spieler ist gut beraten, wenn er seine Energie tut, für Sachen einsetzt, die er beeinflussen kann. Und das sind die Leistungen im Training, die Leistungen im Match.
Nebst dem Trainer wird auch viel über den Sportchef diskutiert. Dort ist seit der Freistellung von Heinz Herrmann auch tatsächlich einen Posten zu besetzen. Was definitiv ist, der Sauerseher Ilja Känzig, der in der letzten Zeit als Favorit gehandelt worden ist, wird es nicht. Er hat im FCL heute Morgen per Mail mitteilt, dass er nicht zur Verfügung steht. Auf andere Namen und Gerüchte angesprochen, gibt sich der Kommunikationschef René Baumann alles andere als gesprächig.
Nehmen zu keinem Namenstellung, die irgendwo umgegeben worden ist. Wir präsentieren den präsentieren, sobald wir die Entscheidung gefehlt haben. Und dann wird der Name bekannt.
Als nächstes kommen drei Namen in die engere Auswahl und bis Ende Monat will sich die Clubleitung auf einen neuen Sportchef geeinigt haben. Einig sind sich Kommunikationschef, Trainer und Spieler in einem Punkt definitiv, nämlich, dass es am Sonntag darum geht, Punkte zu holen.
Das Spiel vom FC Luzern gegen den Tabellenleiter Grasshoppers ist am Sonntagnachmittag um 4 Uhr im Zürcher Letzigrundstadion. Vor 300 Jahren, am 17. März 1713, hat ein Feuer innerhalb von ein paar Stunden fast ganz Stans zerstört. Das Feuer ist in die Geschichte gegangen als die Stanzer Brandnacht. Was in dieser Nacht passiert ist, das fasst Peter Steiner, der Vizepräsident des Stanzer Gemeinderates, so zusammen.
Es ist ein Feuer ausgebrochen in einem Privathaus. Ein Feuer, das man nicht die genaue Ursache kennt. Es war dann aber nicht zu beherrschen mit den Mitteln, die man hatte. Es ist schnell auf angebaute Häuser übergesprungen und ist zum Grossbrand geworden, der sich nachher ausgedehnt hat mit dem Endeffekt, dass innerhalb von 4-5 Stunden 81 Fürsten, davon 65 Wohnhäuser, abgebrannt sind.
Ums Leben gekommen ist niemand, aber Hunderte von Stanzer haben kein Dach mehr über dem Kopf gehabt. Mit dem Peter Steiner reden wir später über die Stanzerbrandnacht. Vorher schauen wir früher auf morgen Samstagabend. Dann tut man die Stanz mit einer musikalischen Inszenierung an das Ereignis vor 300 Jahren erinnern. Das Komponistenpaar Cole Burrell und Sarah Bowman von Stanstadt hat die Brandnacht musikalisch umgesetzt. Morgen Abend ist die einzige Aufführung. Der Thomas Heb berichtet.
Also, ich bin heute Stanstadt aufgewachsen. Und die Stanstadter sind ja gegangen helfen, aber auch gegangen plündern. Ich hoffe jetzt mal, meine Vorfahren waren nicht Plünderer gewesen.
Der Cole Burrell. Er hat zusammen mit seiner amerikanischen Frau Sarah Bowman die Musik zur Aufführung der Brandnacht komponiert. Gerade seine Frau hat als Kind in Iowa selber ein Feuer hautnah miterlebt. So konnte sie sich gut in die Stanzer von damals hineinversetzen, erzähle die beiden.
Ich meine, Feuer ist etwas sehr Inspirierendes und ich denke, vom Musikalischen wird Sarah sicher auch, also meine Frau sicher auch etwas sagen. You know, how do we do this musically?
From my side, when I was a child, my neighborhood caught fire. And the fire came and it stopped only at the house next to mine. And so this memory helped me to pull some information that I could put into the music in the beginning as well. So the emotions that I remember from that and that I predict that or assume that people had in Stanz took these emotions and made the fire again this way.
Für die musikalische Inszenierung auf dem Stanzer Dorfplatz stehen morgen Abend ab der halben Elfe 100 Leute auf zwei Bühnen. Neben Chor, ein Blasorchester und auch die Jodlerbuben. Nach der Aufführung draussen geht es dann rein in die Kille. Der Cole Burrell ist mehr als gespannt auf die erste und auch einzige Aufführung.
Es war von Anfang an eigentlich klar, dass es eine Aufführung gibt, dass es etwas Einmaliges sein soll. Und ich denke, das gibt im Ganzen noch eine gewisse Spannung mehr. Auch durch das, dass wir nicht im Vorfeld proben können. Es ist wirklich einfach, es passiert. Und wir müssen alle einfach im Moment präsent sein. Und ich denke, da wird etwas einmalig sowieso, aber etwas Grossartiges passieren.
Proben sind nicht möglich gewesen, weil einfach zu viele Leute daran beteiligt sind. Und von Anfang an war auch klar, die Premiere ist gleichzeitig die Derniere, ohne jede Halbprobe. Für das Publikum ist vor allem eins wichtig, sich warm anlegen.
Definitiv warm anlegen. Aber eben das Feuer, das gibt einem dann schon auch warm. Es wird ein grosses Feuer auf dem Dorfplatz noch geben, das bestimmt. Also wir haben auch Fackelträger noch dabei und ja, es wird ein Spektakel, definitiv. Etwas, das man nicht verpassen darf.
Der Eintritt zu dieser musikalischen Inszenierung von der Stanzer Brandnacht ist gratis. Die Aufführung morgen ist ein Geschenk von der Kulturkommission Stans an die Bevölkerung. Präsident dieser Kommission ist der Gemeinderat Peter Steiner. Er hat sich als Jurist mit der Brandnacht und mit den politischen Folgen befasst und hat eine Dissertation zum Thema geschrieben. Der Thomas Heb hat Peter Steiner getroffen im Restaurant Linden am Dorfplatz in Stans.
Peter Steiner, wir sitzen jetzt hier in Stans am Dorfplatz in der Linden. Was ist das für ein Haus, wo wir hier drinnen sind?
Die Linden ist eines der ersten Häuser, die nach dem Dorfbrand wieder aufgebaut worden ist. Und zwar vom reichsten Nidwaldner. Hier eigentlich am besten Platz. Er hat selber früher nicht da gewohnt, hat dann aber offensichtlich die Gelegenheit genutzt, um sich nicht nur der politisch beste Platz, er war nämlich Landamann, sondern auch rein physisch den besten Platz am Ort zu sichern.
Sie haben sich mit dieser Brandnacht intensiv befasst. Wie ist man die Stanz mit dieser Katastrophe? Ist es, glaube ich, schon gewesen? Wie ist man denn mit dem umgegangen?
Also es war eine sehr grosse Katastrophe gewesen. Man muss sich vorstellen, da haben Dutzende von Familien ihre Wohnstadt verloren, von einer Nacht auf den Tag. Und mussten untergebracht werden. Zum Teil haben die auch in Ställe und Gäden gehäuset. Und der rechte Teil dieser Personen mussten auch wegziehen von Stans. Also sind in die äusseren Gemeinden, in die Irten, wie man damals gesagt hat, weggezogen. Es hat aber eine andere Bewandtnis auch noch gehabt. Das Unglück ist der Obrigkeit. Und Obrigkeit ist nicht despektierlich. Das ist damals auch so als Begriff verwendet wurde, durchaus gelegen kommen, weil man ist schon länger ein bisschen im Clinch gewesen mit dem Volk. Das Volk hat viel wollen sagen, beziehungsweise die Obrigkeit hat mehr und allein wollen sagen haben. Und den Dorfbrand hat man dann benutzt als Zeichen vom Herrgott, dass die edle Freiheit vom Volk übernutzt werde und dass man das jetzt doch definitiv ändern muss.
Also das Volk soll sozusagen fast seine Strafe bekommen haben?
Ja. So ist es von der Obrigkeit her interpretiert worden und so hat man auch nach dem Brand dann versucht, an der Landsgemeinde das politische Regime zu verändern. Das ist dann auch gelungen, nach zwei turbulenten Landsgemeinden, also wohlverstanden, nach dem Grossbrand. Das Volk hat dann nach stundenlangen Verhandlungen nachgegeben, hat dann aber den Zusatz gemacht, dass man in einem Jahr noch einmal darüber abstimmen will.
Was hat man denn beschlossen damals, gerade nach dem Brand?
Also ein wichtiges Ergebnis war, dass man nicht mehr an der Landsgemeinde über Krieg und Frieden bestimmt und dass man Verträge mit den befreundeten Ständen und ausländischen Mächten nicht mehr an der Landsgemeinde verhandelt. Der Hintergrund von dem war, dass die Luzerner eigentlich mit den Nidwaldner nicht mehr wollten zu tun haben, weil sie gesagt haben, man habe den Vielmärgerkrieg gerade ein Jahr vorher verloren, weil man in den Ländern aussen ja hören konnte, wie eine Kriegsstrategie sei. Und da haben sie eben immer an Spionen rum und so können wir natürlich keinen Blumentopf mehr gewinnen.
Aber das Volk hat dann nachher das wieder rückgängig gemacht.
Das ist richtig. Ein Jahr später ist alles wieder in den alten Zustand versetzt worden. Allerdings hat die Obrigkeit natürlich beim Wiederaufbau von Stans das Zepter sehr bewusst und streng in die Hände genommen, hat gerade von Anfang an erklärt, es baut niemand ohne unsere Einwilligung und hat eine Planung in Auftrag gegeben über das Dorf. Da hat sie einerseits wollen verhindern, dass in Zukunft der Brand wiederum könnte grossflächig werden, indem es verlangt hat, in Zukunft wird nur mehr in Stein gebaut, also in harten Materialien. Und andererseits, auch gesagt hat, an Kielen an wird 50 Meter circa nicht angebaut. Und daraus ist dann der grosse Dorfplatz entstanden. Aus uns ist aber auch die Grundstruktur von Stans, die man heute noch gut erkennen kann, entstanden. Und interessant ist auch noch das Vorbild. Also das Vorbild für den Wiederaufbau war Willisay. Und man hat auch die Planung von Luzerner Stadtwerkmeister machen und hat die eigentlich hergerufen. Die haben innerhalb von einem Monat einen Plan gemacht und dann hat man diesen Plan steinhart durchgesetzt.
Sie haben gesagt, der Dorfplatz wird heute weit herum als Beispiel für einen schönen Platz angeschaut. Kann man das so sagen, dass der Brand so gesehen auch eine Art Chance war für Stans?
Ja, und ich denke, dass die Chance vor allem wir Heutigen dürfen geniessen. Damals war es in erster Linie einmal ein Sicherheitsabstand, ein Raum, der geschaffen worden ist, damit bei einem nächsten Brand beispielsweise die Kirche, die grosse Kirche, die glücklicherweise verschont geblieben ist, eben in Zukunft nicht gefährdet wurde. Ein Platz ist dann aber anfänglich für Viehmärkte genutzt worden, ist ein Marktplatz geworden. Und heute dürfen wir diesen Platz eigentlich als Juwel geniessen. Wir dürfen heute diesen Platz bespielen mit kulturellen Ereignissen, mit gesellschaftlichen Ereignissen. Und den könnten wir uns heute nicht leisten. Das ist unbezahlbar.
Der Peter Steiner, Gemeinderat von Stans, über die Stanzer Brandnacht vor 300 Jahren, wo fast das ganze Dorf komplett zerstört hat. Im arabischen Frühling ist ein Ruck durch den arabischen Raum gegangen. Das ist je nach Land friedlich oder äußerst blutig passiert. Das hat viele Leute in diesen Ländern politisiert und das hat auch Auswirkungen auf Künstlerinnen und Künstler. Darum widmet das Luzerner Comics Festival Fumetto einem arabischen Comic eine ganze Ausstellung. Die italienische Arabistin und Comicswissenschaftlerin Anna Gabay hat für diese Ausstellung am Fumetto die Comics ausgewählt. Die Miriam Mattis hat mit ihr geredet und wollte wissen, was man in arabischen Ländern überhaupt zeichnen darf und wenn das der Staat einschreitet.
Wenn wir zum Beispiel ein Land wie Libanon nehmen, dann ist es so, dass die Zensur wird eingeschaltet, wenn einige Leser sich beschweren über die Inhalte von einer Publikation, nicht vorher. Und in dem Land würde ich sagen, es gibt so 3 Themen, mit denen man ein bisschen vorsichtiger umgehen sollte. Also so wünschen sich die Institutionen mindestens, das sind die Religionen. So, der Libanon ist halt ein multireligiöses Land. Dann Politik und Sexualität. Das heißt aber nicht, dass man jetzt nicht zu diesen Themen findet. Einige Künstler nehmen auch in Kauf eine Kritik oder eine Mahnung von der Regierung.
Das ist im Libanon so. Wie ist es denn in Syrien, wo im Moment ja doch noch alles ein bisschen schwieriger ist, die Situation? Diese Themen werden dort wahrscheinlich auch sehr zensuriert werden.
Im Syrien, es ist so, es gibt eine anonyme Gruppe von Künstlern, die im Internet Comics veröffentlichen, die kritisch sind gegenüber dem Krieg. Jetzt nicht unbedingt pro Unabhängigkeitsmilizen, sondern pro Bevölkerung, würde ich sagen. Und das ist sehr interessant, die sind sehr mitreißend, diese Geschichten. Einige haben wir auch in der Ausstellung.
Was gibt es denn da für Geschichten?
Es geht sehr viel um das Leiden der friedlichen Kämpfer. Also in Syrien gibt es durchaus immer wieder so Demonstrationen auf der Straße und die werden mit Gewalt dann beendet. Und das wird immer wieder angesprochen. Genau.
Das sind dann aber wirklich so eher eben kleinere Randgruppen, würde man sagen, die diese Comics machen oder auch die diese lesen. Gibt es denn auch arabische Länder, die wirklich so eine Kultur haben, die floriert mit Comics?
Man könnte sagen, es gibt 3 Länder, in denen man am meisten Comics produziert werden. Das sind Algerien, Ägypten und Libanon. Das sind die Hauptquellen sozusagen.
Und warum diese 3 Länder?
Algerien hat schon immer eine Tradition, ne? Dadurch, dass sie so frankophon sind, dann haben sie auch diesen direkten Kontakt auch zu der sehr berühmten und sehr großen Comic-Szene, französische, frankophone Comic-Szene. Und dort gibt es auch ein internationales Comic-Festival. Ägypten ist sowieso eine Kernbedeutung in der arabischen Welt, was die Kulturproduktion angeht. Und deswegen wundert mich nicht so viel, dass es dort auch Comics gibt, weil es gibt von alles viel. Und Libanon wahrscheinlich auch wegen der frankophone Tradition.
Anna Gabay, schauen wir vielleicht mal schnell noch genauer nach Ägypten. Hat sich denn seit der Revolution in Ägypten etwas verändert bei den Comics dort?
Das werden wir sehen. Also wir sind im Prozess, ne? Und es ist klar, so in Zeiten, chaotische Zeiten, traut man sich vielleicht was mehr auszugeben oder die Kontrollen sind ein bisschen lasch. Aber wie sich das entwickeln wird, das ist noch in den Sternen.
Gab es denn in Ägypten auch Kritik, zum Beispiel an Mubarak, bevor er gestürzt wurde?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Schweizer Verlag hat zum Beispiel Metro von Magdi El-Shafi auch auf Deutsch rausgebracht. Und Metro war sehr wichtig, weil als er so 2007, 2008 rausgekommen ist, hat er sehr deutlich schwarz auf weiß gezeigt, welche Macken dem Mubarak-Regime hat. Und der Autor Magdi El-Shafi wurde auch dafür bestraft. Also Geldstrafe musste zahlen und Prozess und so. Und wurde zensiert, sein Buch. Das hatte eine sehr große Wirkung, positive Wirkung für sein Buch, weil das wurde weltweit bekannt.
Jetzt an der Ausstellung im Fumetto Al-Comics al-Arabi werden auch Comics von Frauen ausgestellt. Gibt es durchaus viele Frauen, die in der arabischen Welt Comics zeichnen?
Ja, es gibt viele Künstlerinnen in der arabischen Welt und einige davon machen auch Comics und Illustrationen. Und wir zeigen schon 6 oder 7 von ihnen. Und sie beschäftigen sich mit alles Mögliche. Also autobiografische Comics, Kriegsereignisse, die Beziehungen zwischen Mann und Frau.
Aber die Frau, die hat sehr viele Einschränkungen in den arabischen Ländern. Ist das dort kein Problem, dass Frauen Comics machen?
Nein, also wenn wir uns im Künstlermilieu bewegen, dann funktioniert das anders, als wenn wir von anderen Milieus ausgehen, ne? Es gibt eine auch internationale Szene, die sehr bereit ist, arabische Künstlerinnen wahrzunehmen. Aber warum wir die ausgewählt haben, ist, weil wir die Comics gut finden, die sie schreiben. Was jetzt nach den Revolutionen man merkt, ist, dass es auch eine sehr starke Selbstbewusstsein gibt in der gesamten Bevölkerung. Und viele Frauen haben demonstriert für die Veränderung der Regimes. Und sie sind immer noch auf der Straße und sie sind immer noch bereit zu sagen, so jetzt, wir nehmen auch teil.
Das ist Anna Gabay, die für das Luzerner Comics Festival Fumetto die Ausstellung über arabische Comics zusammengestellt hat. Die Miriam Mattis hat mit ihr geredet. Die Ausstellung ist im Amrin-Haus beim Luzerner Rathaus. Das Festival fährt morgen an und geht bis am 24. März. Und morgen Mittag gibt es hier auf SRF 1 wieder einen Reis quer durch die Schweiz.
Regional Diagonal, die Sendung morgen mit Strippenzieher, Weltraumtouristen und mit einer Musikmamsell. Immer mehr Kantone schicken eigene Lobbyisten nach Bundesbern. Was die Kantonsstrippenzieher bringen, warum sie kritisiert werden und wie der Botschafter vom Kanton Tessin selber seinen Job versteht. Bayern will das Houston von der Schweiz werden. Wie ein kleines Unternehmen im Waadtland die Raumfahrt demokratisieren will, indem es bald schon billige Satelliten ins Weltall jagt. Und mit einer grossen Plattensammlung tingelt die Musikmamsell Verena Speck durch Zürcher Altersheim und bringt auch 90-Jährige zum Tanzen. Regional Diagonal, morgen nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf SRF 1.
Sie hören die SRF 1 mit dem Regionaljournal Zentralschweiz. Es ist 5 von 6. Das ist noch eines das Wichtigste von heute, zusammengefasst von der Miriam Breu.
An der Kantonsschule Musegger Stadt Luzern werden doch keine Klassen in andere Schulhäuser gezügelt. Das bestätigt der Leiter Gymnasialbildung vom Kanton Luzern auf Anfrage. Es gäbe aber eine Klasse weniger und Teilschulräume wären untervermietet. Weiter sind wir in Verhandlungen mit der Stadt für einen günstigeren Mietzins. Damit sei der Sparauftrag von der Kante erfüllt und die Klassenverschiebungen vom Tisch. Der ehemalige IB-Geschäftsführer Ilja Känzig wird nicht Sportchef vom FCL, das bestätigt heute die Clubspitze. Wir sind aber schon weit bei der Suche nach einem Nachfolger von Heinz Herrmann. Der neue Sportchef soll bis spätestens Ende Monat bekannt sein. Bei der Clubleitung nicht zur Diskussion steht im Moment der Trainer. Vorläufig wollen wir am Richard Kormunitzki festhalten. Vor 300 Jahren, am 17. März 1713, hat das Feuer innerhalb von ein paar Stunden fast ganz Stans zerstört. Das Feuer ist in die Geschichte eingegangen als Stanzer Brandnacht. Es ist zwar niemand gestorben, aber Hunderte von Stanzer hatten kein Dach mehr über dem Kopf gehabt. Morgen Abend tut man die Stanz mit einer einmaligen Inszenierung auf dem Dorfplatz an das Ereignis vor 300 Jahren erinnern. Das Komponistenpaar Cole Burrell und Sarah Bowman von Stanzstadt hat Brandnacht musikalisch umgesetzt.
Einen wechselhaften Tag haben wir heute gehabt. Wie es weitergeht mit dem Wetter, das weiss Christine Jutz von SRF Meteo.
Auch die letzten Wolken lockern sich noch auf und die klare Nacht wird eisig kalt. Temperaturen sinken auf -7 bis -12 Grad. Es lohnt sich morgen zum Frühen aufstehen. Der Samstag startet nämlich wolkenlos. Nur ganz vereinzelt hat es zum Beispiel im unteren Rüstal auch ein paar Nebelfelder. Am Nachmittag ziehen es dann noch ein bisschen Wolken auf. Die Temperatur am Morgen in Engelberg bei 5 Grad, Zarne bei 8 und 9 Grad gibt es in Schanz und in Luzern. Am Sonntag blasen dann stürmische Föhn und trotz vielen Wolken ist es den Tag durch meistens trocken. Besonders in den Föhntälern auch zeitweise sonnig. Die Temperaturen steigen am Sonntag auf 7 bis 12 Grad.
Das war die Abendsendung vom Regionaljournal Zentralschweiz. Für die Sendungen von dieser Woche ist Radka Laubacher verantwortlich gewesen. Mein Name ist Christian Öchslin. Das Wichtigste aus der Region, das findet Sie rund um die Uhr auch im Internet unter srf.ch. Und das nächste Regionaljournal Zentralschweiz am Radio, das gibt es wieder morgen Abend um 17:30 hier auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.